Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Heute sollten wir es ein bisschen energetisch angehen, gell?
Das wäre schon was.
Ja, wir reden über die Schilddrüse und haben unser 30-Fragen-Format aufgeblättert. Ich habe ein paar Fragen zusammengesammelt und die werde ich dann so in einem Rapid-Fire-Modus auf dich stürzen. Bevor wir mit der Frage 1 anfangen, die Frage 0, für wen ist denn diese Folge jetzt relevant? Weil ich habe ein bisschen den Gedanken und die Angst, Schilddrüse, okay, da beschäftigen sich Leute damit, die irgendwie so ein Energiethema haben und Hashimoto diagnostiziert sind. Das wären ja immer mehr Leute. Aber alle anderen, weiß ich nicht, die denken sich jetzt, naja, ist vielleicht jetzt nicht so meine Folge. Oder liege ich da falsch?
Schilddrüse ist schon echt, echt, echt wichtig. Und Schilddrüse ist ja auch so ein Organ, das seit, ja, ich mich zumindest erinnern kann, also seit Urzeit der Menschheitsgeschichte sozusagen, so alt wie ich bin, dafür genutzt wird, wenn es darum geht, Gewicht zu reduzieren, Energie freizusetzen. Also es ist schon eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein armes kleines Ding, was eine ganze Menge an Versuchen mit sich hat machen lassen. Und tatsächlich ist es aber auf der anderen Seite auch so, man kann mit der Schilddrüse auch toll Versuche machen, kommen wir später dazu. Das Problem ist nur, man soll es nicht oft machen, weil tatsächlich entwickelt sich die Schilddrüse, wenn man sie allzu sehr ärgert, irgendwann zu so einer Schildkröte, die sich dann in ihren Panzer zurückzieht und irgendwie gar nicht mehr viel macht. Und dazu kommen wir dann später nochmal, wie sich sowas äußern kann und was es da an prominenten Beispielen von Schilddrüsen, Schildkrötenversuchen so gibt.
Ich erinnere mich, dass diesen Schildkrötenvergleich schon einmal gebracht. Das war, als ich einmal, glaube ich, beim Kaltduschen in der Früh die Idee hatte, einige Zeit lang den Duschstrahl auf die Schilddrüse, also vorne am Hals, drauf zu tun. Und da hast du gesagt, naja, vielleicht jetzt nicht als Routine jeden Tag so schlau. So, aber wir fangen gleich mal an. Erklär uns einmal die Rolle der Schilddrüse im Energiestoffwechsel, weil ich glaube, da ist sie vor allem zu Hause.
Ja, also letzten Endes ist sie tatsächlich so eine Mischung zwischen dem lustigen Gerät, was wir früher, wenn wir Musikunterricht haben mussten, durften, auf dem Tisch stehen hatten, diesem Taktgeber. Also es ist im Endeffekt sowas wie der Taktgeber für die Mitochondrien, für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Sie ist tatsächlich verantwortlich für den Grundumsatz. Du erinnerst dich, das, was wir quasi angeblich an Kalorien verbrauchen, wenn wir nur so rumsitzen und so. Sie hat eine wesentliche Rolle in der Thermogenese, die wir auch sehr gerne haben als Biohacker. Sie hilft uns tatsächlich dabei, einzelne Substrate, Substanzen besser nutzen zu können oder überhaupt nutzen zu können, was auch ganz schön lustig ist. Und letzten Endes bestimmt sie die Energieverfügbarkeit auf Zellebene. Das heißt, sie sagt jetzt nicht fix, so viel ATP produzieren wir, aber können wir wirklich was damit anfangen? Da ist tatsächlich auch die Schilddrüse involviert. Das heißt, das ist schon ein relativ spannend Organ, beziehungsweise nicht das Organ an und für sich, weil das ist halt ein Organ, aber die Hormone, die sie freisetzt, die sind halt gar wundersame Dinge.
Ich sehe da jetzt drei Kernfunktionen, die du gesagt hast, und ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Das eine ist Temperaturmanagement. Das heißt, wenn mir immer kalt ist, dann kann es sein, dass das ein Hinweis darauf ist, dass meine Schilddrüse nicht wahnsinnig in Hochform ist. Das zweite ist Gewichtsmanagement. Das heißt, wenn ich mir schwer tue, abzunehmen, kann sein, dass die Schilddrüse irgendwie da meinen Abnehmversuchen ein Bein stellt. Und das dritte ist generell das Energiethema. Das heißt, wenn ich abgeschlagen bin, wenn ich nicht so richtig in die Kraft komme, dann sollte man sich die Schilddrüse anschauen, korrekt?
Fix, genau.
Wenn ich mir die Schilddrüse anschaue, ich schaue es mir ja nicht selber an, weil das würde nicht viel bringen, wenn ich mich einfach vor einen Spiegel stelle und ein bisschen so das Kinn anhebe. Ich glaube, ich werde ein paar Hormone bestimmen lassen. genau. Im Labor. T3, T4, TSH.
Fix. Bevor man das machen, weil du es gerade sagst, ist es tatsächlich gar nicht so richtig. Man merkt teilweise bei Leuten, die sehr lange Zeit mit Schilddrüsenhormonen versorgt wurden, und zwar mit den bösen synthetischen und nicht mit den guten bioidentischen, dass sich bei denen die Schilddrüse zurückbildet. Das heißt, teilweise siehst du es dann im Spiegel schon, dass du faktisch eigentlich keine mehr hast. Mhm. Also das ist tatsächlich was. Und was auch ganz schön spannend ist, wenn wir die Schilddrüse mit dem Ultraschallgerät anschauen, dann sehen wir bei erstaunlich vielen Menschen entweder aktive oder sogenannte warme oder kalte Knoten, die letzten Endes tatsächlich sehr häufig auch schon einen Hinweis darauf geben können, ob die Schilddrüse so richtig glatt und sauber so funktioniert, wie wir sie haben wollen, oder auch nicht. Nur noch so als kleinen Abschwenker. Und jetzt zu deiner Frage nach T3 und T4 und TSH. Mhm. Also TSH ist ein Regelimpuls. Das ist im Endeffekt sowas wie ein kleiner Zettel, auf dem draufsteht mehr oder weniger. Mhm. T4 ist das Transport- bzw. Speicherhormon. Das bringt uns allein auch nicht so richtig weit. Und T3 ist das aktive Signalhormon, das wirklich am Zellkern und in den Mitochondrien, ich erspare es euch, aber wer vom guten alten deutschen Elektromusiker Scooter das Lied Fire in Erinnerung hat, also die schreien dann Fire.
Okay.
Und dann geht's los.
Und da gibt es jetzt dann freies und gesamtes T3 und T4.
Genau.
Freier schreien Fire, oder wie ist das?
Genau. Freier ist biologisch wirksam. Das ist das, was irgendwie was kann. Gesamt ist ohne einen Kontext, ja, ein bisschen für den Arsch, um ehrlich zu sein. Der Wert bringt uns eigentlich nicht weiter, wenn wir die anderen nicht haben. Und entscheidend ist letzten Endes das Verhältnis vom freien T3 zu den Symptomen und zur Leistungsfähigkeit.
Das heißt, das Wesentliche ist das Freie und nicht das Gesamte.
Genau, ja? Genau. Und das Freie ist auch das, das dann tatsächlich sich sowohl positiv als auch negativ auswirkt auf das, was uns so an Möglichkeiten beschert ist.
Sind die Laborwerte, die man da ausgeworfen bekommt, die sind ja immer innerhalb eines Normbereichs drinnen. Hältst du dich bei deinen Klienten an diesen Normbereichen, oder sagst du, da hätte ich gern, dass wir ein bisschen drüber sind oder ein bisschen drunter?
Da ist es tatsächlich so, da gibt es momentan im erweiterten Biohacking so zwei Schulen. Es gibt so einen ehemaligen Doping-Coach aus dem Bodybuilding, der sich jetzt auch Biohacker nennt, der irgendwie fix bei seinen Klienten auch immer mit Schilddrüsenhormonen arbeitet, wenn er Hormonoptimierung und sowas macht. Das finde ich so von der Seite betrachtet als Experiment relativ spannend. Ich bin gespannt, was da so bei den Leuten rauskommt im Laufe der Zeit und ob man davon was mitbekommt. Ich persönlich optimiere die Schilddrüse nur sehr ungern über die Grenzwerte nach oben. Es ist tatsächlich so, und man muss die Geschichte sowieso irgendwie erzählen, dann erzählen wir sie ja jetzt, dass gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht, haben wir ja mit der Schilddrüse viel versucht in den letzten 20, 30 Jahren. Gerade im Bodybuilding war es eigentlich immer klar, dass zu jeder vernünftigen Abnehmkur eben auch T3 gehört hat, was nie eine wirklich clevere Geschichte war, weil es tendenziell immer viel zu viel Muskulatur mit verstoffwechselt hat, weil es letzten Endes die Leute zu Nervenbündeln gemacht hat, weil wenn das T3 einfach zu viel ist, ist es auch tatsächlich fürs Nervenkostüm eine relativ müßig gute Idee oder mäßig gute Idee, sagen wir so. Und last but not least ist es so, es gab mal eine junge Frau aus Bayern, die war eine sehr bekannte Influencerin und Fitnessmodel und stand quasi für einen extrem krassen Körper in extrem jungen Jahren, und die wurde in München von einem Coach betreut, und der hat ihr quasi auf dem Weg zu diesem, ja, Bilderbuchkörper offensichtlich sehr früh auch Schilddrüsenhormone zur Unterstützung der Fettreduktion zugute kommen lassen. Jetzt hat die wohl im Rahmen der Geschichte irgendwann auch noch eine Essstörung entwickelt, und ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie drüber urteilen, was da wie stark dafür verantwortlich ist. Aber wenn man sich Fotos von Sophia Thiel mit 20 und heute anschaut, dann hat man eine grobe Vorstellung davon, was passiert, wenn die Schilddrüse, weil man zu viel zu früh mit Schilddrüsenhormonen in Richtung Gewicht machen, also Gewichtsverlust gearbeitet hat, wenn sich die quasi in einen Zustand der Unwilligkeit zurückzieht. Das ist schon ganz schön prekär. Also ich bin da jetzt gern mal irgendwie mit Supplements ein bisschen anheben und irgendwie schauen, passiert da jetzt noch was im körpereigenen Bereich, das anzuheben. Aber tatsächlich bin ich bei T3 wahrscheinlich einen Tacken sensibler als bei ganz vielen anderen Sachen. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo es kommt. Genau,
ja.
Logisch.
Die Schilddrüse wird ja vom Gehirn aus reguliert, wenn ich da richtig informiert bin, und zwar über die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse, die HPAT-Achse. Ist das für uns ein relevantes Wissen oder wurscht?
Es ist so ein bisschen an der Grenze. Also im Endeffekt ist es halt so, der Hypothalamus wirkt auf das TH, die Hypophyse. Er wirkt auf das TSH, die Schilddrüse, dann eben T4, T3, das heißt die Rückkopplung, und das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich dabei wissen müssen, ist nur so gut, wie das Stress- und Entzündungsniveau bedeutet. In anderen Worten gesagt, wenn wir völlig am Rad drehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die HPTA funktioniert, eher gering. Und wenn es uns gut geht, dann haben wir da ein gutes Regelsystem, was uns auch hilft, quasi die Energieproduktion über die Schilddrüse gut zu regulieren.
Das heißt, dauerhaft hohe Cortisolwerte und dauerhaft hohe Entzündungswerte sind Feinde der Schilddrüse.
Be my guest, genau.
Gut. Jetzt angenommen, ich habe so ein bisschen einen Schilddrüsenverdacht. Ich gehe ins Labor und lass mir die Werte anschauen und die gelten dann als normal. Ist dann das Thema Schilddrüse für mich erledigt, oder gibt's dann Symptome, die quasi wesentlicher zählen als Laborwerte?
Sagen wir mal so, wir haben es, glaube ich, auch in der Life-Coaching-Episode gesehen, es ist ja doch irgendwie sehr spannend. Gesundheit ist ja irgendwie sowas wie ein Puzzle oder so ein bisschen wie sich die Mütze vom guten alten Sherlock Holmes aufsetzen und die Pfeife anzünden und dann irgendwie auf Spurensuche gehen. Und ich würde sagen, wenn du ein starkes Kälteempfinden hast, wenn deine Basaltemperatur ständig niedrig ist, wenn du den Eindruck hast, das Hirn ist ständig in den Wolken und der Antrieb ist im Keller, Gewicht zunimmst, verstärkt Wassereinlagerungen hast, unter Verstopfung leidest und unter trockener Haut und die Belastbarkeit im Sport irgendwie auch kacken geht, dann kannst du davon ausgehen, dann ist die Schilddrüse in irgendeiner Weise bei diesem Tatbestand relevant.
Brauche ich da jetzt alle Symptome oder reichen ein paar?
Da reichen ein paar. Also,
weil bei mir klar, ist das Thema, dass ich ja meine normale Körpertemperatur liegt ja, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 22,8 Grad oder so. Also ehrlich, glaube ich, sie liegt bei 35,5 oder so. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Fieber und ich messe dann und ich erwarte einen Wert von 38,3 oder so, dann kommt raus 36,9. Kann das ein Hinweis sein auf Schilddrüsenthema bei mir?
Könnte ein Hinweis sein. Es ist allerdings tatsächlich die Kälte, von der wir da sprechen, wäre auch mit einem Gefühl des Frierens sehr häufig assoziiert.
Aha, das habe ich nicht so.
Und das hast du nicht so. Wir hatten das, glaube ich, in der Genanalyse. Sie haben ja da diese paar Stränge, die nicht irdischen Ursprungs waren, bei dir gefunden. Ich glaube, das hat damit was zu tun, Stefan.
Das kann sein. Ich bin ja ein Abgesandter einer fernen Galaxie. Welche Blutwerte sollte ein Biohacker regelmäßig checken lassen? Welche sind es?
Also letzten Endes das freie T3, das freie T4 und das TSH ist die Basis. Das ist auch das, was die Kasse zahlt. Das, also zumindest in Deutschland, aber ich glaube in Österreich auch. Das freie T3 ist besonders wichtig, wenn wir den Eindruck haben, Stress und die Energiegeschichten funktionieren nicht so recht. Also das ist tatsächlich relativ spannend. Dann gibt's zwei Sonderwerte, die man auch noch im gleichen Kontext anschauen kann. Das ist das TPOAK und das TGAK. das merken wir uns jetzt einfach nur und kommentieren es gar nicht groß, weil letzten Endes habe ich es bis dato in 2 oder 3 Speziallaboren gesehen und sonst noch nicht mal bei Leuten mit Hashimoto oder sonstigen Schilddrüsen-Spezialerkrankungen, aber das da hat es noch geben. Mhm. Und was dafür wieder ganz spannend ist, sind halt die Sachen im Kontext. Also das Ferritin ist da super wichtig, das CRP, also das C-reaktive Protein, Selen.
Und das HS-CRP wahrscheinlich, oder das ist sensitive CRP?
Tatsächlich nur das CRP. Okay. Da brauchen wir noch nicht mal das sensitive. Das Selen, das Zink und Vitamin D mal wieder. Also letzten Endes Schilddrüsenlabormarker sind jetzt eigentlich Sachen, wo du sagst, die sind klassisch noch Kassenlabor.
Das es gibt Leute, die haben natürlich, also wenn ich Schilddrüse sage, dann sage ich immer ein bisschen auch Hashimoto. Und was ist das, wovor die Leute Angst haben, weil das diese Autoimmunerkrankung ist. Und da frisst sich die Schilddrüse ein bisschen selber auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Und da also hat man ein bisschen Angst davor. Jetzt gibt es vielleicht irgendwelche Marker, die darauf hinweisen, dass ein Hashimoto aus der Ferne angaloppiert.
Ja. Also grundsätzlich ist es so, wenn der TSH-Trend nach unten geht, wenn das freie T3 so eher niedrig normal ist und man ein bisschen Symptome hat, wenn sich da vorausgesetzt die Antikörper in irgendeiner Weise positiv zeigen, das kann durchaus schon passieren, bevor die Hormone sinken. Also da ist so ein bisschen, das wären schon Indikatoren, wo du sagen kannst, höchstwahrscheinlich ist da was, wobei man muss das nochmal ganz klar sagen, wir haben ja im Endeffekt Menschen mit einer latenten Schilddrüsenunterfunktion, also der Hypothyrose, und wir haben die Hashimoto-Patienten. Bei den Hashimoto-Patienten ist es ja so, da ist zwar die Tendenz auch rückläufig, was die Schilddrüsenhormone angeht, das heißt, es wird von Jahr zu Jahr im Normalfall weniger, was der Körper selber produziert, aber ich sehe es halt in der Realität sehr häufig bei den Betroffenen, dass in den Phasen, in denen das Immunsystem die Schilddrüse dann wieder gerade so besonders stark attackiert, das passiert irgendwie in Schüben, die dann auch wieder was mit Stress, mit Temperaturveränderungen, mit Wetterwechsel und sonstigen Gedöns zu tun haben können. Das versteht ja irgendwie keine Sau. Man sammelt einfach nur Symptome. Dann kann es auch sein, dass die Schilddrüse dann mal kurz überfunktioniert. Das heißt, dass die quasi als Abwehrreaktion auf den Angriff durchs Immunsystem dann wieder mehr Hormone raushaut. Das heißt, du hast da halt bei der Hashi auch noch das Problem, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, die Leute konstant einzustellen, weil halt, wenn der Regelkreislauf eh nicht richtig funktioniert, sondern du auf andere Dinge regelt, ja, verstehst das Problem. Ja. Das ist halt einfach wir haben eine Gleichung mit 1 bis 2 Unbekannten zu viel.
Schilddrüse testen heißt Blut oder gibt es da auch irgendwelche Urin- oder Speichellösungen?
Blut.
Ende der Antwort?
Ja.
Gut, mag ich gern. Wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit. Und wie oft soll ich meine Schilddrüsenwerte als pflichtbewusster Biohacker überprüfen lassen und oder auch als pflichtbewusste Biohackerin? Normalerweise gendern wir ja einen englischen Fachbegriff nicht, aber in dem Fall, weil es aus inhaltlichen Gründen so dringend notwendig ist, macht da einen Unterschied, welches Geschlecht ich habe?
Nein, also weder für welches du dich entscheidest, noch welches Pronomen du wählst, noch sonst irgendwas. Also wenn alles stabil ist, dann maximal 2-mal, idealerweise 1-mal im Jahr. Wenn man irgendwie gerade an der Regelschraube dreht, alle 6 bis 8 Wochen. Und bei der Hashimoto ist es tatsächlich so, da würde ich wahrscheinlich alle 3 Monate einen Wert nehmen, aber da ist der Einzelwert gar nicht so spannend. Da geht es eigentlich eher so um den Verlauf. Also mal angenommen, wir würden eine Hashimoto mit bioidentischen Hormonen, kommen wir später drauf, quasi bearbeiten und dann nicht nur Schilddrüsenhormone geben, sondern auch Peptide, wäre es spannend, alle 3 Monate zu schauen, weil da könnte es ja dann auch sein, dass die Schilddrüse wieder anfängt, mehr zu produzieren, kommen wir später nochmal drauf. Das heißt, da ist dann der Verlauf wichtiger als der Zielwert.
Ja. Die Schilddrüse braucht ein paar Mikronährstoffe besonders dringend. Du hast ein paar schon erwähnt. Du hast Selen, Zink, Jod und Vitamin D, glaube ich, schon erwähnt. Sind das alle oder gibt es da jetzt noch welche, auf die wir vergessen haben, auf die wir genauer schauen sollten?
Eisen hatte ich beim Ferritinwert quasi versteckt auch schon verraten, aber das sind dann auch wirklich die essentiellen Mikronährstoffe, mit denen man da arbeiten würde.
Wie ist denn das mit dem Jod überhaupt? Weil man hört viel von Jod. Ich habe begonnen, Jod zu supplementieren, mit ein bisschen Vorsicht und ziemlich gering dosiert. Ich habe das Jod-Microdosing erfunden. Ich habe einen Tropfen Lugolsche Lösung in einem Flascherl aufgelöst und habe das dann so über mehrere Tage hinweg gepipperlt. War das okay oder war ich da übervorsichtig oder wie ist denn das?
Also grundsätzlich, wenn jemand einen Verdacht auf Hashimoto hat, dann ist es eher eine blöde Idee, aber den haben wir, glaube ich, bei dir nicht. Sonst würde man tendenziell sagen, kann man schon so ein bisschen machen, bei einer Autoimmunität eher nicht. Und wenn man supplementiert, sollte halt immer ausreichend Selen mit dabei sein. Ich habe das mit der logolischen Lösung auch irgendwie, war das wieder so ein Birchall von der Kyra Kaufmann oder wer auch immer das damals propagiert hat. Ich habe das auch eine Zeit lang mit der logolischen Lösung gemacht. Mir tut's gefühlt natürlich, weil es leicht T3 anhebt und man ein bisschen mehr Energie produziert, im ersten Moment schon auch recht gut, aber ich merke dann schon, dass mein ohnehin nicht immer im Bereich der Zen-Mönche verorteten Nervenkostüm dann tatsächlich noch ein bisschen flatteriger wird. Also
bei dir ist das wahrscheinlich schon ein bisschen ein anderes Thema als bei anderen, ja? Mit deiner ADHS-Geschichte, das spielt da wahrscheinlich auch schon hinein, weil wenn man jetzt das T3-Feuer noch entfacht, dann wird das ADHS wahrscheinlich lodern.
Also ich kann dir versichern, so mit 19 oder wie alt wäre ich da gewesen sein, Mitte 20 war ich ja der erste Fitnessredakteur bei der Shape und habe dann eben auch die anderen Publikationen von WIDA aus USA, also die Bodybuilding-Hardcore-Hefte auf dem Schreibtisch gehabt und habe natürlich dann beim ersten Türkei-Urlaub fix in der Apotheke auch T3 mitgenommen, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt sehr viel Volumen und sehr wenig gesund und wollte es ja unbedingt runterbekommen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich da teilweise wirklich komplett rotierend, geistig umnachtet durch die Redaktionsräume gewirbelwindet bin, dürfte relativ stark einer Gabe von synthetischem T3 geschuldet gewesen zu sein. Also ich weiß rückblickend ganz sicher, dass es ein paar Experimente gab, für die ich echt nicht qualifiziert war.
Richtet man eins davon. Dauerhaften Schaden an mit so einer synthetischen T3-Einnahme, die einem gerade ein bisschen in den Sinn kommt? T3, nicht D3, nicht, dass Sie uns da falsch verstehen.
T3. Nee, ja, das ist eben die Frage, wie lang kommt einem sowas in den Sinn? Also wenn du das jetzt mal 5 Tage oder 10 Tage machst, dann ist es doof, aber höchstwahrscheinlich bedeutungsarm, was die Dauerschädigung angeht. Wenn du es mal einen Monat oder sowas machst, dann glaube ich, sind wir halt in dem Bereich von der lieben Sophia von vorher oder halt auch bei ganz vielen anderen Leuten, die diese mit Schilddrüsenhormonen Abnehmeversuche unternommen haben und mit der Höchststrafe, nämlich mit dem Gegenteil, belohnt worden sind. Also würde ich würde es tatsächlich keine Ahnung, wenn wir jetzt den, ich rede zu viel, aber wenn wir jetzt den Thierry Hertoge, den Gottvater der Hormonersatztherapie in Belgien besuchen würden, der würde wahrscheinlich ab einem gewissen Alter auch eine Mäusefaust T3 geben, aber der gibt halt auch alle anderen Sexualhormone und Vorstufen und hat da halt einfach nochmal ein komplett anderes Konzert stehen. Aber wenn du bei einem Klempner, also einem Normalmediziner, der dir was verschreibt, was du haben möchtest, in Behandlung bist, tu's nicht.
Gut. Ein paar Sachen jetzt, die Schilddrüse beeinflussen. Intervallfasten, Fasten generell, Keto, mag die Schilddrüse das oder ist sie da eher ablehnend?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich, ich glaube nicht, dass es ein riesen Thema ist. Also das ekelhafteste für die Schilddrüse ist grundsätzlich der chronische Stress. bei Intervallfasten und Keto ist es halt so, es kann das freie T3 senken, wenn das Gefühl von Unterversorgung zu groß ist, wäre das die logische adaptive Antwort. Mhm. Also wenn du dann auch noch gescheit Stress hast und die Menge an Energie, die du zu dir nimmst, auch noch im unterkalorischen Bereich wird, dann wird's echt scheiße. Aber letzten Endes ist es halt tatsächlich so, man muss es halt relativ genau betrachten. Also es ist tatsächlich so eine Monitoring-Geschichte, wo man halt einfach sagen muss, wobei Intervallfasten ist in meiner Welt nicht weniger Kalorien, sondern einfach nur größere Pausen.
Geblockte Kalorien.
Habe ich kein Problem. Also insofern habe ich da kein Problem. Es geht tatsächlich wirklich blöd. Es ist halt immer dann, wenn zu weniger reinkommt, als rauskommt, weil dann geht's einfach in den T3-Regelkreislauf rein.
Mhm. Du hast den chronischen Stress jetzt schon erwähnt. Es ist jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so, dass ich mit chronischem Stress sowohl über die Steuerung, der Ansteuerung der Schilddrüse über mein Gehirn, als auch das Organ an sich ziemlich gut schädigen kann.
Genau.
Das würde jetzt aber dazu führen, wenn ich da jetzt weiterdenke, dass chronischer Stress dann auch dazu führt, dass ich einfach schlapp werde und dass dieses Gaspedal Schilddrüse dann einfach nicht mehr funktioniert.
Ja, beziehungsweise du kannst es dir ein bisschen so vorstellen, wie da geht einer mit dem Vorschlaghammer in das Zentrum rein, wo der Server steht und haut einfach mal auf die Festplatten drauf. Also das Erste, was der chronische Stress macht, ist, er hemmt die Umwandlung von dem T4, also von dem Lagerhormon, ins aktive T3.
Mhm.
Das heißt, das ist schon mal doof. Gleichzeitig versucht der Stress natürlich irgendwie auch noch das T3 idealerweise nach oben zu bekommen, unterstützt dadurch letzten Endes wiederum das Thema Autoimmunität, also damit bei denen, die einen Hashimoto haben, verstärkt den Hashimoto, kann sogar so weit gehen, dass es den Hashimoto auslöst und ist halt letzten Endes wirklich so der zentrale Triggerfaktor, wenn es darum geht, da Ärger zu haben. Also chronischer Stress ist, wie gesagt, Stress in geringen Dosen ist gut, aber wenn halt einfach der Feind gar nicht mehr aufhört zu schießen, irgendwann ist dann halt auch einfach gut.
Ja, der macht richtig viel kaputt, ha? Muss ich den Stress wegkriegen? Ja, also natürlich würde ich sagen, ja, aber wenn ich sage, was ist jetzt, wenn ich diesen Stress nicht wegkriegen kann, aufgrund irgendwelcher äußerer Einflussfaktoren, die ich nicht, wo ich nicht hingreifen kann.
Dann gehst vor die Hunde.
Okay.
Also es ist tatsächlich knallhart so, wenn wir es nicht schaffen, nach 6 Monaten, 9 Monaten, whatever, irgendwas sowas in dem Bereich wirklich eine Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, der Preis, den ich gesundheitlich dafür zahle, dass ich in der Rolle bin, in der ich bin, der wird jetzt dann so hoch werden, dass es höchstwahrscheinlich keinen Sinn mehr macht, die Rolle aufrechtzuerhalten, dann ist es eine eigenverantwortliche Entscheidung, die sicherlich im Einzelfall auch für die Betroffene oder den Betroffenen total logisch erscheint. Aber wenn man von außen drauf achtet, würde man wahrscheinlich sagen, ist halt einfach nicht clever. Und entschuldige, dass ich nochmal abschwäge und danach wäre man ganz fürchterlich schnell. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich bei Leuten, die im sozialen Bereich oder in der polizeilichen Verwendung oder im Krankenhaus oder sowas arbeiten und sich einfach irgendwann mal auf dieses Schichtmodell verpflichtet haben. Das ist für eine gewisse Zeit super und ich bin so dankbar, dass wenn du nachts ins Krankenhaus kommst, dass es da Ärzte und Pflegerinnen gibt, die sich um akut Erkrankte kümmern. Und bitte, Leute, macht es weiter. Aber macht es halt nicht lang, weil wenn du es lange machst, geht halt dein Stoffwechsel baden, dein zirkadianer Rhythmus wird baden, du wirst von Jahr zu Jahr mehr Volumen gewinnen und du wirst von innen heraus krank werden. Und so ähnlich ist es halt beim chronischen Stress auch. Es gibt wenig so Sachen ein zerschossener zirkadianer Rhythmus oder ein chronischer Stress, was nachweislich von der Zelle bis zum Gehirn in alle Richtungen so verheerend wirkt. Und man geht ja inzwischen sogar so weit, dass vieles im onkologischen Bereich, worüber wir wirklich nicht gerne sprechen wollen, da auch in dem Kontext ein Auslöser hat. Also es ist wirklich so, es ist nicht gut.
Das heißt, wir machen mal eine eigene Folge über Stress auch, oder? Haben wir schon einmal eine gemacht? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern an eine. Nehmen wir es uns mal vor.
Wir sind beide selbstständig. Ich glaube, wir trauen es uns nicht, Stefan. Aber ja.
Kann sein. Aber wir reden wenigstens kompetent über das Thema, wahrscheinlich. Sag mir, Kälte, Hitze, Lichttherapie, was sagt die Schilddrüse dazu?
Ja, also die Hitze ist tatsächlich recht individuell für die Schilddrüse. Da gibt's keine generelle Aussage. Es kann entweder eine Hormese sein, also sprich eine positive Forderung oder eine Überlastung. Das lässt sich nicht sagen. Kälte erhöht fix den Bedarf an Schilddrüsenhormon. Das kann also quasi ein Trainingseffekt sein. Und das Licht, da reden wir jetzt aber noch nicht mal von Photobiomodulation, aber Licht an der Schilddrüse stabilisiert lustigerweise tatsächlich die zirkadiane Steuerung der HPT-Achse, was ich nicht abgefahren finde. Das heißt, ich bin heute so geschwätzig. Es gab mal diesen Test, wo irgend so ein Jack Cruise-Fanaten-Club irgendwie, die hatten doch dann immer Schals an, weil sie da gemeint haben, das wäre irgendwie ganz wichtig, dass die Schilddrüse am Abend kein Blaulicht bekommt. Aber das eher nicht ganz so sehr. Aber tatsächlich scheint echte Helligkeitsexposition die zirkadiane Steuerung der HPT zu beeinflussen.
Sehr gut. Wir kommen zum Thema der Supplementierung. Wie ist der Unterschied? Weil du hast vorhin schon gesagt, die synthetischen bitte nein, die natürlichen bzw. naturidenten durchaus ja. Können wir das ein bisschen detaillierter sagen?
Ja, tatsächlich ist es so, grundsätzlich würde man ja sagen, es ist doch dem Körper wurscht, wo das T3 herkommt, ob es jetzt aus der Schweineschilddrüse stammt oder aus dem Reagenzglas, tut es tatsächlich nicht, weil eben bei den bioidenten Schilddrüsenhormonen noch so Peptidverbindungen mit dabei sind. Und ihr wisst ja, Peptide, the hottest shit on the planet. Wenn man sich diese Studien anschaut, die Firma Armor, glaube ich, heißen, die in Kanada da durchgeführt haben, das ist wirklich total faszinierend, weil die haben es wirklich festgestellt, dass dieses sogar kommerzielle bioidentische Schilddrüsenprodukt in der Lage war, bei einer Vielzahl von Leuten, die längere Zeit damit behandelt wurden, im Laufe der Zeit die benötigte Dosis zu reduzieren und nicht zu erhöhen. Normalerweise ist es ja so, haben wir jetzt ausreichend verstanden, egal ob es Muskel oder sonst was gibt, use it or lose it. Wenn der Regelkreislauf ständig feststellt, es ist genügend Schilddrüsenhormon da, wird natürlich die Schilddrüse keins produzieren. Und wenn sie keins produziert, dann wird der Körper irgendwann sagen, ja, das Gewebe hängt da ein bisschen nutzlos rum. Und gerade bei den Hashimoto-Kandidaten ist das dann halt auch der Moment, wo gerne mal Schilddrüsengewebe abgebaut wird. Dementsprechend ist es sehr, sehr spannend, dass die Peptide, die bei den Bioidenten mit eingepackt sind, gleichzeitig eine Nein, wir bauen das auf, Information epigenetisch an die Schilddrüse weitergeben und damit quasi die Rekonstruktion der Schilddrüse unterstützen. Und der Pathway scheint sogar stärker als der Regelkreislauf zu sein, weil, wie gesagt, wenn die Jungs und Mädels im Laufe der Zeit weniger Hormon benötigen, bedeutet es ja, Schilddrüsengewebe hat wieder zugelegt und wir sind wieder in der Lage, das entsprechend hinzubekommen. Ansonsten ist es halt auch tatsächlich so, ich nenne es jetzt mal physiologische Signalbreite. Es ist ja einfach, wir haben ja nicht bloß T3, wir haben ja auch andere Dinge, die die Schilddrüse produziert und die kriegst du halt einfach bei den Bioidenten stärker mit rein.
Weil du das Thema Peptide angesprochen hast, spielen die Bioregulatoren bei dem ganzen Schilddrüsen-Game eine Rolle? Hast du da Erfahrungen damit gemacht? Hast du dich damit schon einmal auseinandergesetzt?
Also man könnte fix, wenn man das jetzt als Schachspiel anschaut, sagen, ich kann mir nur Synthetisches leisten oder mein Arzt verschreibt mir nur Synthetisches oder ich wohne in Kasachstan und ich kann entweder Schweineschilddrüse essen oder Synthetisches kaufen. Dann könnte man mit Thyreogland, also sprich mit dem Auszug aus der Schilddrüse, aus der Cavinson-Serie, sicherlich auch sozusagen die epigenetische Information separat vom Hormon geben. Und nichts gegen die Menschen in Kasachstan. Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch eine ganz tolle medizinische Versorgung.
Du bist ja selber schon vor vielen, vielen Jahren auf die Idee gekommen, T3 zu supplementieren. Jetzt denkt man als jemand, der seine sportliche Leistung erhöhen möchte, der sein Energieniveau erhöhen möchte, der vielleicht die Fettverbrennung beschleunigen möchte, denkt man vielleicht dran, T3 einzunehmen, vielleicht auch in so einer Mikrodosis oder sowas. Ist das etwas, wo du als für Experimente traditionell sehr offener Biohacker eher Daumen rauf machst oder eher Daumen runter?
Ich würde nicht, ohne dass es einen Anlass dazu gibt, damit arbeiten. Also es ist tatsächlich so, es kann immer noch die Achsensuppression beschleunigen. Es ist im Endeffekt, es ist kurzfristig sicherlich toll, langfristig wahrscheinlich eher weniger. Und es ist halt einfach, wenn es auch bioident den gleichen Preis hat, dann ist es tatsächlich nochmal immer noch kein Longevity-Ansatz. Und was natürlich auch das Problem ist, du kriegst ja, soweit ich es im Kopf habe, sowieso kein singuläres T3 in bioidentisch, sondern du kriegst nur ein T3, T4 Mischderivat und du wächst da schon relativ deutlich in deiner Biologie umeinander. Also ich würde das jetzt nur, wenn ich von Thierry Hertosch beraten werde, machen. Und sonst wäre es tatsächlich einfach mal so ganz unkonventionell was, wo ich sagen würde, lasst es lieber sein.
Okay. Du hast vorhin schon gesagt, dass chronischer Stress in der Lage ist, Hashimoto auszulösen. Gibt's andere Trigger, die dazu führen können, dass man eine Hashimoto entwickelt?
Fix, chronische Entzündung, Probleme mit der Darmbarriere, Leaky Gut, tatsächlich auch ungünstiger Umgang mit Jod, also dauerhafte Jodüberdosierung würde auch schon ausreichen. Infekte können es auslösen. Also grundsätzlich, Hashimoto ist gar nicht so schwer zu kriegen. Und soweit ich es, wenn ich da jetzt falsch liege, fliegen wieder Steine an den Monitor, aber ich glaube gerade, die Wechseljahre scheinen eine relativ interessante Plattform für den Ausbruch einer Hashimoto zu bieten. Zumindest kommt es mir jetzt, wenn ich meine Klientendatenbank gerade geistig so durchgehen, schon so vor, als wären es relativ viel Frauen im fortgeschrittenen mittleren Alter, die plötzlich in der Hashimoto landen.
Und wenn einmal Hashimoto bei mir angekommen ist, wie gehe ich denn damit um? Kann ich das durch Ernährung oder so, kann ich das relativ niederschwellig in den Griff kriegen oder muss ich da zu irgendwelchen wilden Waffen greifen?
Die wilden Waffen gibt's eh nicht. Also letzten Endes ist es so wie eigentlich bei allen Formen von sanfter, in Anführungszeichen, Autoimmunerkrankung, es sind immer die gleichen Faktoren. Kannst du genauso wie ich, Darmbarriere muss halt gestärkt werden, also der Leaky Gut darf ja nicht vorhanden sein oder ja nicht mehr vorhanden sein. Das Thema Gluten fliegt halt raus, weil es halt einfach auch ein massiver Entzündungstreiber ist. Die Lektine können das Ganze noch ein bisschen mit problematisieren. Also letzten Endes schlechte, alles was reizt, alles was entzündet, treibt das Ganze nach vorne. Und auf der anderen Seite ist es halt so, alles was wir uns auch wünschen, wenn wir 250.000 Jahre alt werden wollen, also proteinreich, blutzuckerstabil, entzündungsarm und möglichst wenig hochinflammatorisches Zwischenreihen, wäre sozusagen das Beste. Allerdings ganz fix Damit wird nicht die Hashimoto an und für sich bearbeitet, sondern wir senken einfach das Entzündungsgeschehen. Und dadurch, dass das Entzündungsgeschehen gesenkt wird, halten sich die Angriffe einfach im Rahmen.
Gut, ich meine, das Entzündungsgeschehen zu senken ist ja grundsätzlich einmal eine sehr gute Idee. Stichwort Inflammaging, Stichwort stille Entzündungen generell.
Ist halt tatsächlich unsexy, wenn du jetzt 22 Jahre alt bist und Leistungssportler, wo du halt einfach das Entzündungsgeschehen eigentlich brauchst, damit du
jeden Tag auf zweimal Vormittags Entzündungseinheit und Nachmittags Entzündungseinheit.
Ja, fix. Also das ist da, auch da können sich saublöde Fragen stellen, die dann individuell beantwortet werden müssen. Wie schaffe ich es, das alles so auszupendeln, dass man es
immer hinbekommt? Als Leistungssportlerin oder Leistungssportler Probleme mit der Schilddrüse zu kriegen, insbesondere Hashimoto, ist richtig blöd.
Aus
verschiedenen Gründen.
Es kann tatsächlich eine Karriere in Frage stellen.
Der Zusammenhang der Schilddrüse mit unserer mentalen Gesundheit, gibt es da was? Ich vermute jetzt einmal, wird auch am Tisch liegen.
Klar, also ich meine, das, was wir vorher schon gesagt hatten, ganz am Anfang, also diese ganzen Themen wie Brain Fog und Antriebslosigkeit, das ist ja alles im Endeffekt auch im Petto, wenn wir über die Schilddrüse sprechen. Und wenn du jetzt einen Wechsel zwischen zu viel und zu wenig Hormonen hast, hast du halt in den zu wenig Hormonphasen fix auch das Thema mit der Antriebslosigkeit, klar.
Mhm. Kann ich irgendwie, wenn ich regelmäßig diverse Variables oder Tools verwende, kann ich da irgendwie eine indirekte Überwachung der Schilddrüse erreichen? Ich weiß nicht, wenn ich mir die Auswertungen vom Ohrring anschaue, Körpertemperatur, Verlauf, HRV vielleicht.
Was ist ein Variable? Also wenn du ein normales Thermometer als Variable betrachtest, Basaltemperatur ist eine fixe Aussage. Ruhepuls, HRV geht so einigermaßen. Schlafarchitektur haben wir eventuell was allerdings tatsächlich spannend ist, ist halt auf der anderen Seite, wenn du die VO2 im Variable drin hast, wenn sich die nicht verbessert, ist halt auch ein Schilddrüsenthema.
Mhm. Kann eins sein.
Ja, kann eins sein, aber es ist zumindest, wäre zumindest auch wieder so, dass ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt doch nochmal genauer hinschauen wollen. Und bei einer Unterfunktion leiden halt die Erholungswerte auch massiv. Das heißt, das siehst du dann tatsächlich auch am Recovery Score, wenn der in den Keller geht, ist es tatsächlich anders, als ich gerade rumgeschwabelt habe, tatsächlich auch eine schlechtere Recovery Marke. Das heißt, letzten Endes würde sich dann HRV und Ruhepuls auch nicht verbessert haben.
Jetzt haben wir erkannt, dass die Schilddrüse ganz wesentlich mit Lebensenergie zu tun hat. Hat sie auch mit der Lebensdauer zu tun?
Fix.
Also eine gesunde Schilddrüse ist ein Faktor, einer von 144,9 Faktoren, die auch auf Longevity und Langlebigkeit, Health Span einzahlen.
Wenn T3 und T4 zu viel sind, dann wird es mit dem biologischen Alter eher nicht so gut aussehen. Chronisches hohes T3 bedeutet halt auch, dass die Kerze besonders schnell oder von beiden Seiten abbrennt. Und letzten Endes ist das Beste, was man sich wünschen würde, wenn das Ganze Richtung Langlebigkeit funktionieren soll, einfach eine stabile Schilddrüse oder stabile Schilddrüsenwerte, genauer gesagt stabile Schilddrüse, wir wollen ja kein Haus draufstellen.
Ja. Sagen wir noch, ist dieses ganze Schilddrüsenthema, ist das so ein bisschen ein Nischenthema oder sind mehr Menschen Schilddrüsen betroffen, als sie es glauben?
Ich glaube, wenn man die nicht diagnostizierten mit dazu nimmt, dann betrifft das deutlich, deutlich mehr Leute, als man davon ausgehen würde. Weil das ist ja auch teilweise so, ich sehe es ja im Coaching, selbst beim Arzt, wenn die irgendwie ihre Blutwerte mitbringen, da wird teilweise mal ein TSH bestimmt, aber keinerlei Kontext oder sonst was dazu. Da dürfte die Dunkelziffer extrem hoch sein. Und wie gesagt, wir haben es uns ja jetzt angeschaut. Stress, schau dir die Gesellschaft an. Ernährung, huhu, schau dir die Gesellschaft an, Entzündungsfaktoren, Entzündungsfaktoren, Darmgesundheit, Umweltgifte hätten wir garantiert da auch noch irgendwo reingebracht in das Ganze. Also be my guest, da ist ganz schön was los im Moment.
Gut. Ich glaube, wir können den Strich unter die 30 Fragen machen, oder?
Letzten Endes hat es die Schilddrüse wirklich verdient, dass man sie sowohl im Ultraschall mal anschauen lässt, als auch einfach mal die Schilddrüsenwerte bestimmen lässt und da ein bisschen liebevoller mit dem Ding umgeht. Wäre zumindest meine Empfehlung. Und ansonsten, welche Empfehlungen habe ich sonst noch? Wir haben einen Newsletter, der freut sich über Abonnenten. Ab und zu gibt es auch was zu gewinnen.
Schöne Kurve.
Und
achten Sie auf Ihre Schilddrüsengesundheit und achten Sie darauf, welche Newsletter Sie in Ihrer Mailbox erhalten.
Genau, und achten Sie auch darauf, was wir in der nächsten Woche besprechen. Was besprechen wir denn das nächste Mal, lieber Stefan?
In der nächsten Folge, die erste Folge im neuen Jahr sein wird, denn diese Folge ist die letzte im alten Jahr.
Apropos in Neujahr, liebes Stefan, fällt mir gerade ein, es gibt ja immer wieder Leute, die irgendwie sagen, ja, nächstes Jahr soll alles besser werden und jetzt fange ich endlich mal mit dem Tracken an oder sowas in der Art. Ich habe kürzlich den Martin Gratzer von Biogena getroffen und der hat mir verraten, dass es jetzt ein Kombipaket gibt. Das ist der Ultra Human Ring, den wir alle schätzen und auch immer wieder nutzen. Und 3 Monate Biogen erwandt. Ja, ich hab nach wie vor beide. Ich habe quasi eine gespaltene Persönlichkeit.
Sind die gleich?
Die sind relativ gleich. Das Einzige, was sich verändert hat, früher war Aura deutlich strenger, was die Bewertung der Werte angeht. Und jetzt ist Ultra Human strenger geworden. Hängt damit zusammen, dass jetzt bei Aura halt auch ganz viele Nicht-Biohacker, Nicht-Sportler sich den Ring gekauft haben. Das heißt, die Kohorte ist jetzt ein bisschen aufgeweicht. Das sind jetzt Sachen, die früher nicht okay waren, deutlich okayer. Und bei Ultra Human, das sind halt noch die das wirklich wissen wollen am Start.
Das heißt, aber jedenfalls, Ultra Human kann man verwenden, genauso wie den Aura.
Völlig uneingeschränkt. Und der Riesenvorteil dabei ist natürlich auch noch, ehrlicherweise gesagt, dass bei Ultra Human kein Abo fällig wird für die Datennutzung. Und das finde ich halt immer noch schon geil. Also wenn man gerade jetzt frisch einsteigt, würde ich sagen, ist Ultra Human eh spannend. Aber wie gesagt, das ist eben jetzt die Geschichte, die ich eigentlich noch loswerden wollte. Der Martin hat irgendwie eine spezielle Landingpage gebaut. Und damit den Hörern der Biohacking-Praxis nicht langweilig wird, verstecken wir die in den Shownotes. Wir verraten auch sonst gar nicht dafür. Und da gibt's eben 200 Ringe zum Superduper Sonderpreis, das ist 30% günstiger als sonst. Das heißt, das Package mit One und Ring und hast du nicht gesehen, liegt irgendwie bei 500 €, was deutlich weniger ist, als es sonst gehören würde. Also es ist im Endeffekt so eine kleine limitierte Aktion. Und ich dachte mir, wenn er es mir schon erzählt, dann erzähle ich es dir weiter. Und wenn sonst jemand hören würde, könnte man es durchaus noch für die Neujahrsvorsätze ganz gut verarbeiten, hätte ich gesagt.
Ein bisschen was Österliches rund um Neujahr. Der Link zu dieser Landingpage ist in den Shownotes versteckt.
Gekennzeichnet mit einem Osterhasen als Emoji, nehme ich an.
Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einem Gast, mit dem Stefan Wörer, mit dem wir insbesondere reden werden über Nutrigenomik, über Pharmakogenetik wieder, über Grim Age. Und das wird eine ziemlich spannende Folge. Ich weiß das deswegen, weil wir sie schon aufgenommen haben, aber ich sage das nur inoffiziell.
Tja, dann würde ich sagen, lieber Stefan, vielen herzlichen Dank.
Guten Rutsch.
Da draußen. Bleibt uns gewogen. Guten Rutsch. Fallt nicht zu hart, wenn ihr rutscht. Und dabei bleibt.
Man kann auch 5 Grad sein lassen. Durchaus. Man muss nicht um 22 Uhr im Bett liegen. Der zirkadiane Rhythmus kann ein bisschen auch in Ungleichgewicht geraten. Herzlichen Dank für dieses Jahr. Es war ereignisreich, hat uns einen großen Schritt weitergebracht in der Entwicklung dieses Podcast-Projekts. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich für die vielen Zuschriften und für die vielen, für das eigentlich fast ausschließliche Lob und die freundlichen Worte und der seltene Tadel, der uns erreicht, den wir natürlich überdurchschnittlich stark wahrnehmen, der ist auch willkommen.
Wobei, ich habe da eine tolle Strategie. Ich halte mir die Ohren zu und pfeife, während du sie mir vorliest. Das klappt meistens. Insofern, passt auf euch auf. Dankeschön.
Wiederschauen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.